Welcome to Film Studies Bling Bling, and welcome to the new year. I hope you all had a good start in 2021, a year that can only get better than the last one. In this episode, I'm pleased to introduce Natasha Drubeck as my Bling of the Month. She's an expert in Eastern European film and film history, and a prolific writer and editor. I will talk with Natasha about two of her current books, and especially about her open access journal, Apparatus. In a news chapter, you'll hear Markus Stiegelegger. We're talking about the recently published book Handbuch Filmgenre, Geschichte, Ästhetik, Theorie, edited by Markus. Since the Handbuch Filmgenre was published in German, we will also talk in German in the news chapter. In addition to the handbook, Markus and I will draw attention to the podcast Projektionen, Kinogespräche. Also in the news chapter, I will briefly refer to another podcast that will go on air on the 27th of January. In the Dear Diary chapter, I look back at the last year. I will tell you about how the corona pandemic has affected my research project so far and what other considerations have arisen that might affect this podcast. Before we get started with the first episode of the new year, I would like to take this opportunity to thank everyone who has made this podcast possible so far. The many people who have given me advice and technical support, my guests who have given us an insight into their work, and of course all the listeners for listening and for your feedback. Don't forget, if you are a PhD student, postdoc, or an established researcher, feel free to use the podcast as your platform. I'd love to hear from you if there are big and small treasures, hidden and visible diamonds and gems from film studies that should be picked up here. Also, if you would like to place your own special series in Film Studies Bling Bling, please feel free to contact me. The podcast is open to such ideas. Just send me an email, a.kiss@filmuniversitat.de. That was the opening credits. Here comes my first Bling of the Month in 2021, Natasha Drubeck. Welcome, Natasha.
Hi, thank you for having me.
It's a pleasure. Natasha and I met a few years ago at the NEXT conference, the annual conference of the European Network for Cinema and Media Studies. And since then, we remained in contact with each other, which makes me very happy. First, let me introduce her. Natasha is currently a guest professor of the Fonte Foundation at Freie Universität Berlin, where she teaches at the Peter Sondi Institute of Comparative Literature. She completed her MA and PhD in Slavic Studies and History of Eastern Europe at the Ludwig Maximilians Universität Munich, where she also received her habilitation in the field of Russian and Film Studies. From 2006 to 2009, she held a Marie Curie grant from the European Commission for the Hyperkino Project at FAMU, Prague. Among other fellowships were the Diane and Howard Wall Fellowship Award at the Center for Advanced Holocaust Studies and a Heisenberg Fellowship of the DFG. She is the editor-in-chief of the online journal Apparatus and the editor of the special double issue of Apparatus, Ghetto Films and Their Afterlife. Her most recent monograph is titled Filme über Vernichtung und Befreiung, die Rhetorik der Filmdokumente aus Majdanek, 1944 bis 1945, and was published in 2020 by Springer VS. Natasha, let's start with your research interests. I've announced you in my introduction as an expert on Eastern European film and film history, but this should be more clearly specified. Where do you situate your work?
I have become increasingly interested in the ethical dimensions of film production, film productions which belong to the category of compromised, difficult, sometimes I call them toxic films, which have been in the past often only studied by scholars of political studies or, well, sometimes also propaganda, film propaganda historians, but rarely by film scholars themselves. So this is why the last research interest, which started more or less 10 years ago when I was finishing at the Prague Film School, FAMU, my edition methodology project, which is called Hyperkino, and was more interested in how to deal with film editions, I suddenly And I might say that right away, as I might explain why I started being interested in these difficult or compromised films, was that I think I, for the first time, lived and worked abroad for longer than a year. Mm. And this made me think about coming from German academia, but still having been born in Czechoslovakia, that I have an obligation to these two places I call my home, Germany and now Czech Republic, that I have to basically, I have to kind of like concentrate on these areas which are difficult for other researchers because they don't master both languages or are not film scholars or perhaps are not scholars of East European history, something which is necessary in addition to the newly acquired knowledge which I gained in the last years, let's say, of Holocaust history.
Tell us about your current monograph. How would you translate the title Filme über Vernichtung und Befreiung, die Rhetorik der Filmdokumente aus Majdanek 1944 bis 45? And what can we learn by reading your work?
Yeah, a literal translation would probably be films about destruction and liberation. The rhetoric of the film documents from Majdanek 1944-45. Mm-hmm. These films often are called liberation films, or if you see them from the other side, you can call them atrocity films. And they are quite important in international film history. I can tell you a little bit about the Majdanek film production because it's not that well known. Everybody knows the title, but people don't know what actually is interesting in this very special setup, which we find in the summer of 1944, mm-hmm. when this first Allied film documentation of the opening of the concentration camp, German concentration camp, happened. So in the summer of 1944, mm-hmm. The Red Army was advancing through eastern Poland when they discovered the first traces of what we now know as Operation Reinhard, the code name for the murder of the Jews in Poland. On reaching the city of Lublin, mm-hmm. they found an enormous compound behind barbed wire in one of the suburbs of the city. The suburb was called Majdanek. The soldiers were accompanied by a film crew, and that's very important. It was not only Soviet or Russian, as we often say, cameramen, but it was actually different types of film professionals, cameramen, editors, scriptwriters, directors, and they were also Polish, and many of them had a Jewish background, and that was connected to the fact that they were so-called flight survivors, people who had fled Poland towards the east to escape from Hitler in 39 or in the ensuing years. Mm-hmm. You might know another flight survivor in film business. He later returned to Berlin, Arthur Brauner. Mm-hmm. He also survived in the USSR. But I might say right away that this survival very often was very difficult, and a lot of people died, and especially the children and the newborn. Babies died in either evacuation, deportation. Some of them were arrested. So it was not an easy path to have chosen, but many of these people survived. Okay, so these people were actually returning to their home in Poland. And they found in Lublin suburb, Majdanek, they found this concentration camp and filmed the first Nazi camp with extermination facilities. When I started looking at the traditional narrative of the Majdanek films for my book, I actually realized that I have to analyze first the quality and the historical context of the sources, as well as the status of the witnesses who we see in the film. But witnesses are also the cameramen and the film crew. So it's a very complicated setup because we have different problems we have to think about, and we have also censorship in the background, looming in the background, because the film, when the material was shot, it was sent to Moscow. And interestingly, those bits which we now would consider central were not included in the film. For example, there was one survivor of a Sonderkommando, a Jewish Polish soldier called Reznik. And this Mr. Reznik had to go through the most horrible slave labor you can imagine. We have seen that recently in the film The Son of Saul, but I think what he had to do was even worse. He worked outside and had to work as a slave of the operation Exhumation, Sonderaktion 1005, where corpses were exhumed and had to be burned. So this person survived and came to the film crew found him and they recorded him. And that is another quite wonderful thing, actually, or wondrous thing at that time. He was recorded with a sound camera, something the later cameraman did not, the cameraman later had not in Auschwitz. In Auschwitz, they did not have good equipment compared to Majdanek. Equipment was quite good, although it's later the cameraman claimed they had bad equipment. It's not true. It's one of these justifications of certain things which could be detrimental to the career of the filmmakers in socialist Poland. So they, when some of the Jewish filmmakers didn't want to be associated with this film, which had quite a bad reputation in even in socialist Poland and especially in post-communist Poland, where the film also, when you look for studies on the film, actually, there has not been done any foundational research on this film. It is just overlooked, although actually it's the first Polish film of the post-war period. Okay, so why is all of this interesting? The member of the Sonderkommando, Mr. Reznik, was filmed and even interviewed with a sound camera. But he could not be included in the final film versions. There were two versions, one Russian, one Polish. He was in neither. And the reason for this was that in Moscow, the census decided that the Jewish topic would not be mentioned. This is quite bad, because if there had been some kind of clear statement about what is actually happening in these camps, and Majdanek was actually not even the worst camp, as we know. There were much, much worse, like such as Treblinka, which was liberated about this, at the same time. So the Soviet army knew what was happening, and they knew that the primary victim of these extermination facilities were Jews. This was not mentioned in the film, which was released in November. Which was pretty late, of course, anyway, November 44. So that means several months after the discovery of the camp in July 44. So in the book, I tried to find out how it was possible, firstly, that it took so long to release the film, and it was released only in Poland first, in January in Russia, January 45. Secondly, why there is not one mention of the fact that there is something we call Holocaust, or back then there was also the word used Vernichtung in Yiddish, which was another word for Shoah or destruction. So why couldn't it be mentioned? And my colleagues from America and Great Britain, they have already researched the question why, and they just said that it was the anti-Semitism, basically, of the Soviet Union. But it's a bit more complicated, because the films I found, and also the people I identified, such as Joseph Reznik, they are all part of the footage which was present in Majdanek and then sent to Moscow. So you couldn't say that there was, for example, a systematic anti-Semitic way of portraying the camp. It's even the opposite. So you have to somehow explain the political context, which is also connected to the Warsaw Uprising and other more locally. You can only explain it locally as a strategy of the Soviet Union to gain foot in Poland after the liberation. So this is what I was researching. And the interesting thing is perhaps that I actually didn't want to write a book about Majdanek at all, but because I found in another film images of showers looking like, or showers being in the center of another film. This actually led me to the Majdanek film, which is a film showing showers leading into gas chambers. Mm. So, and this is also not very well known, but it is the first film which shows these facilities. And that all was filmed as early as August 44.
Thank you, Natasha, for this insight.
You're welcome.
And this very important work on the first Allied film recordings in the liberated German camp. The next book you're currently working on, or you're completing, the title is The Theresienstadt Film Project. Would you like to give us a brief insight into this research as well, and when exactly the book will be published?
Yeah, thank you for asking me about deadline I should find for the book, because as I've already mentioned, concerning the Majdanek book, researching film documents made in the 40s is actually not so much about film, it's not about normal film research, but it's more about removing the layers which were created by the later manipulations with the film material, with the credits, with the filmographies, with also the interpretations of these films, and mainly their usage. I already mentioned that the Majdanek film was mainly used in order to, well, it has several functions, and they all were not related to authentic documentation. One was the one I mentioned, to be a work as film propaganda in Poland. And the other one was about the Nuremberg trials. Basically, it was planned as one of the films to be shown in Nuremberg. The same with Theresienstadt. Theresienstadt is a film, a German film, started in the ghetto of Theresienstadt, which was in Bohemia, the protectorate of Bohemia and Moravia. It was started in 1942 and finished much later in 1945. There are people who say there were different films made in the ghetto. After 10 years of research, I'm pretty sure that actually there was only one film project, and it was funded by one body, which was called the Central Office for the Regulation of Jewish Emigration. And we have different people taking part in this project. We have different crews. In the beginning, the crews were a German propaganda company, cameramen, and Jewish professionals, among them also a woman, a woman producer, very interesting. And later, this crew changes, and we have only certain people staying from the early Theresienstadt filming in the end phase. And interestingly, it is the set designer and quite famous architect, František Zelenka, who forms the red thread between the earliest version of the film shoots, which were executed in the ghetto and also in Prague, in the Jewish Museum and in the synagogue. And we have, interestingly, photos of this person who was quite famous because he was related to Czech cabaret, left-wing cabaret in the 30s. So everybody knew his name. And after the war, this person, for example, František Zelenka, he was never mentioned in context with the film because people would not want to soil his name with this German film production, which is another example of obscuring how really the production happened. And again, I tried to kind of first just to write the history of the film, but then I realized I have to go into the archives and find out why the history has been more or less rewritten, and not just by anybody, but it has been rewritten by the Secret Service, which needed to have certain people being responsible for the film because they wanted to put them on trial. This was, for example, the director of the Czech film company Aktualita, a newsreel company, and his name was Karel Pečený. He was not Jewish, but he was asked to come to the camp and direct the film together with Kurt Geron, the German Jewish director and an actor. And Kurt Geron died in Auschwitz, but Karel Pečený, of course, he returned to Prague. He didn't have like to fear anything from the Germans. He was their partner in the production of the film. And what happened in 45, and actually this happened already in June 45, very short after the liberation of Prague, he was denunciated. He was kind of investigated for quite a long time. And all his employees were basically asked to testify against him. And the police was quite adamant, pushing the employees to give testimony against their former boss, who was seen as a capitalist who needs to be removed from his post as a director of the newsreel company. This, in fact, happened, and he had to go to, he received a jail sentence of 5 years. And interestingly, the Theresienstadt film is one of the most important topics the trial is concentrating upon. This means that actually the film was, after the war, it was not seen as a film or as a documentation, or even, it was mainly seen as an element in the trial of a collaborator with the Nazis. So this means, of course, that everything related to the film copies, which were still there, but hidden, also, I think, partially hidden in a private house by one of the cameramen, they had to disappear, because all the people who had been involved in the film shoot, all those who were still in Czechoslovakia, either Jewish or Czech, the Germans didn't really matter anymore, and there was no German who was tried because of the film. It's only the Czechs and the Jews who had considerable problems because of the Theresienstadt film. So the Czechs and also the Jews, such as Benjamin Murmelstein, who was the last Jewish elder of the ghetto, they actually increasingly understood that they had have to get rid of the film or have to dissociate themselves from the film. For example, to say, yeah, I didn't really know about the filming. I knew that it was happening, but it wasn't involved. But interestingly, Murmelstein, who lived into, as we know, into the 1980s, because he was interviewed by Claude Lanzmann in the 70s. So Murmelstein in the 40s still writes about the film as something he was directly involved in. Mm-hmm. And he even says that he edited the script in one of his depositions for the court. Later in his book in the 60s, he just writes exactly the opposite, saying, yeah, I don't know, I was not part of this. So it's really interesting how people treated their connection to the film. And this actually has become the most interesting aspect of my research, which is actually not the film material itself, which exists only in like a third of the film material has survived. But it is actually the manipulation of the film, the use in the ideologies of the Cold War, because the film became a big topic in the era of the Eichmann trial around 1961. And everything connected to Eichmann was then suddenly also related to certain parts of his presence in Bohemia, which was not known until then. But suddenly, the Czech Secret Service made sure that certain materials suddenly wound up in the West, and also some of them were provided by Simon Wiesenthal, for example, or other people who suddenly received more information that had been available before.
And when will the book be published, Natasha?
Well, I hope to finish it this year, in German at least, because I have started writing it in English, but I think it has to be in German first. Mm-hmm.
and then a translation afterwards?
Yeah, translation, or sometimes I start writing in English myself, which then results of in a different text altogether, which is an interesting phenomenon in itself.
An important part of your work is dedicated to Apparatus, mm-hmm. a peer-reviewed academic journal in open access that is published twice a year. You are the editor-in-chief. Tell us about the journal. How long has Apparatus been around, and in what context did you come up with the idea of founding a journal?
Yeah, that's an interesting question, because now looking back on the beginnings, it was actually in the end of 2013. Mm-hmm. And I should mention this. It was during the very generous grant I received from the Deutsche Forschungsgemeinschaft called Heisenberg Fellowship. It's a five-year grant which allowed me to research the topics, basically, which I have outlined just before we spoke on on Theresienstadt and Majdanek. And during that time, I had the feeling, if I'm now researching this field, and actually all research we do, especially about Central and Eastern Europe or all post-communist regions, whether it's, you know, Russia or Poland or former Yugoslavia, Czech Republic, Czechoslovakia in the past, if we write about this, it seems a bit unfair if the audiences there and the readers have hardly any access to the books we write, especially if they come out as, for example, German books, which cost more than 50 euros, mm. or they can cost even more than 100 euros. And I have to say, when I lived in Prague, for the first time, I noticed that in the venerable library I used, the National Library, so many books were missing. Mm-hmm. There was such a lack of literature of all kinds. So I felt quite bad about this. And I thought, why should I produce another book which will be published, you know, like only for a few people, plus the students who have access to university libraries or systems where they can log in and maybe download a book. But then once their studies are over, mm. they cannot log in anymore and they cannot read the book anymore. Mm. And this was not, we were not as far back then in the digital production of books as we are now. But I clearly felt that it's unfair to keep that digital content, which I had on my computer, to keep it behind this very high paywall. Plus, also, I should mention, it was a time when, for some reason, every journal or every publisher, mainly from English-speaking countries, wanted a contract when they published your work. And in the contract, they often, back then, that was around 2011, 12, they wanted from you all your digital rights on your research. And interestingly, the lawyers were very smart, and they would sometimes write, we have now, or this, the contract says that we own this topic in the past, in the present, and in the future. So this is, I thought, this is crazy. How can they acquire my research on the same topic in the past? This seems all crazy. In some cases, I was able to overturn contracts like this, but then I started becoming somebody who only reads contracts before publishing something. And I decided that especially during the Heisenberg Fellowship, which I thought I have to give back to society and do something which opens up actually these vaults of knowledge to the public somehow, or at least try to make people aware that actually their research probably is not being read mm-hmm. outside of their own bubble. I mean the academic bubble, or often also it's only even in a very limited circle, especially if the work is not published in English. Yeah. So everything mm-hmm. published on topics, for example, if you publish something on Polish films or French films and it's not in English, or respectively French or Polish, it will not be read. Nobody reads normally German or Russian or Polish works on, let's say, on British cinema, very rarely. So you have to publish in English to be heard. And that is even more true if the book costs 60 euros. Mm. If the book or the article is in open access, there is a much lower barrier for you to just dip in and read and maybe, you know, dig out your school German or try to use a Google Translator for this Polish article on the topic you are really interested in. And you can just quickly take the file and put it in a translation program and solve your problem. Whereas if you have a book in your hands, you can't do that, certainly, and you just will never buy the book even. So this was the beginning of Apparatus. I had other people chiming in. But back then, I was not aware, actually, of the ideas my, especially the older colleagues, had on open access in Germany. And when I started talking to them about it, not everybody seemed to think that this is very important. So I thought it is important to show how this could change everything. And how actually our research here, made in Germany by so many also diverse authors, can be made seen much better in the world and transcend all these barriers of not only language, but also culture and all these different bubbles where we are in, whether they are, you know, related to politics or financial bubbles, you know, that you can't afford to enter them, etc. Yeah, so that I think that was the most important motivation. And I have to say, I received a grant from the Deutsche Forschungsgemeinschaft for this as well. And I have to thank the German taxpayer for that, because it's like they who finance it. And I think I see it as one of the more important projects I've been involved in recently, because I had to learn myself a lot of new things, which I had no idea about before.
I would say, Natasha, you are an open access pioneer in a way. But what is the meaning of the journal title, Apparatus?
Okay. Where does it come from? For the pioneer. Yeah, pioneers. We have pioneers also in Eastern. We had them in communist societies, and we, of course, we try to kind of like signal with the title of the journal where we're coming from, without saying directly in the title, you know, that it's post-communist, for example, film and media studies, because it would be too limiting. This is not what it is. And we also wanted to include Central Europe. As you know, we also publish on certain aspects of German and Austrian cinema. So Apparatus, the word Apparatus, we took it from several sources. The initial one, of course, stems from the film, the Soviet film, Chelovek Skina Apparatum, which can be translated as the man, or better, the human, actually. Chelovek is not the man, actually. It's the human in a way. With the film camera, or the film Apparatus, mm-hmm. by Dziga Vertov. And that was also our first visual emblem we used, created together with a young designer from the Crimea. This came via recommendation of Ivan Kozlenko of the Dovzhenko Center in Kiev. And we used this apparatus, the word and the film title, to think about all the different meanings of the word apparatus. And of course, you are a film studies and film theory expert as well. So there is apparatus theory, which emerged at the end of the 1960s in the context of, well, mainly Marxist critique of technology, and also very important back then, psychoanalytical confrontations with cinema, a time theoretically very prolific, or like prolific in theory. This apparatus theory understands the apparatus as a, this is now a quote, the structure of technical devices and arrangements whose most important achievement is to constitute subjects as an instrument of bourgeois ideologies. It's, of course, not only bourgeois ideologies, but we could discuss that in long details. What's interesting is that the mere title of our journal provoked several replies of Eastern European theoretical thinkers to publish texts in our journal. And I want to name only two. They are both by women theoreticians. The first one was in Number One by Olga Bryuchowiecka from Kiev. And the last one is by Petra Belz from Croatia, published on the apparatus as content in our last issue, number 11. And it's a very interesting article in Croatian. And I read Croatian only like maybe, well, I can read maybe like 70% of it. And I thought it was really interesting and worthwhile looking at. And both of them, both thinkers have, and film historians have actually worked further on that term. Lastly, I should mention there is an ironical hint towards the Russian neologism apparatchik, denoting a functionary of the political administrative apparatus. So we sometimes call ourselves in the team, sometimes we call each other apparatchiki. But it also refers to this the fact that it is like a journal is an institution and it needs a certain type of administration. Without this, the standards and also the principles of a periodical would not work. Very important, you have to publish 2 issues per year. In the last year, we actually had 2 issues, and because of Corona, you wouldn't believe it, but we had to publish them all in the last 3 months of the year, which, or 4 months, let's say, because we just had so many problems, technical problems, people having no access to childcare, authors giving birth and not being able to, you know, work and look after their children, and also medical problems. The earthquake in Zagreb coming, now there was another one recently. So all of this actually led to an interesting pushing of all the publications towards the end of the year. And it led us to a total, not a total, but a small revolution in the publishing business, in our publishing business at least, is that we decided we will not wait for all contributions and the respective issues anymore, but just have rolling publications in the future, which means that we will not have like 8 articles all together, but there might be 2 articles coming, and then later come another 3, and then maybe, you know, a month later, another one. This, of course, is possible in digital publishing. We didn't do it until last year, but we were forced to, and actually I prefer it because people can then slowly follow and read, and they don't have to swallow a whole issue in one go.
With the knowing of the title, the different dimensions of the title, and now knowing your research profile, what you're working on, that gives us an idea of the profile of the journal. But nevertheless, can you try to explain the profile of the journal? I'm quite sure that it changed after a while, that there are certain transitions maybe.
Okay, so I would say Apparatus is an emancipatory publication project. It refers to the open access, it refers to the politically conditioned West-East divides we would like to overcome. And I think for me this is like probably the most important aspect, that we are always trying to give access, nurture, also young scholars, so-called young scholars, they don't have to be young in age, but, you know, emerging scholars, and provide high quality research, cutting edge research. Not, we don't like to kind of like repeat and work in areas which are well known. That's why we had a big focus on women editors, film editors, which was really very rewarding for everybody. And I was grateful that actually a Brandenburg institution financed these two issues. It was the ZEM, Z-E-M. So this actually was a good example also how one can encourage groups in Eastern Europe who normally don't publish at all, or whose knowledge is not being brought into words, right? Like women editors and their careerographies are not well known. All of this, it was a huge push. And I think I realized also how difficult it is for some of these authors who were editors themselves to write about what they do. And I'm pretty proud that actually we managed to do this project. So this is just an example. There are certainly more.
I have the impression, and you mentioned it already, that the language policy of Apparatus is a major factor in establishing visibility and an international impact for the research on Eastern European film and film history. Can you tell us about that? I mean, I have the impression that there is tons of work behind the language policy of this journal, because it's not only English.
Interesting question. Yeah, the aim was to engage readers all over the world, including the region, as we call it, by providing genuinely free access to peer-reviewed research in basically all languages of the region. Although I have to admit, we mainly cover European languages and mainly Slavic languages. When there are non-Slavic languages, such as Hungarian or the Baltic languages or something, we have to get help because we don't cover every single aspect. But our principle basically is that the authors should be able to write and to publish in their native language in our journal. And we had actually even a Latvian text in the first issue. That was quite interesting, I think, this experience. It is important to keep up the culture of theoretical and historical writing in film studies. We see that in many smaller languages, such as, I don't want to mention the languages, they often don't want to be called small, but many of the authors just try to write only in English, which has become our like lingua franca, but you have to also give this chance to people to write in their native language. I have to say, if people submit in English, very often there is so much work with the English texts that we encourage the authors to submit in their native language. And often it is underestimated what gets lost. Not only that the texts often are too simplistic, but there are just many, many problems when also the author also just gives the text just to any translator. We actually could never accept it as it was. We always had to rework it, apart from even language questions. And we have native speaker editors, several. We have even one who is like a professional, more or less, editor. And we have also dedicated people who help, a professor emerita from University of Vermont, Denise Youngblood, a wonderful author, a wonderful historian. So we basically operate a lot in English, but we do encourage to write in the native languages, especially because the texts then are, you can always kind of like try to translate them with a machine translation.
Your work as an editor has also meant that you have had to familiarize yourself with an infinite number of technical legal details. So editing an open access journal is really not just about reading exciting text or organizing the translation work or speaking with the authors, encouraging them to use their native language and so on, organizing the peer review process, etc. Can you give us an insight into the technical work you do as an editor without making it too complicated? So maybe just one or two technical aspects you had to get involved with, simply put. I mean, you already mentioned that you're now an expert in contracts, for instance, but there are definitely other aspects too. And yeah, give us an idea of that.
Thank you for asking about this important area. I should mention that in 2018, we commissioned a program called Tichold, named after the Leipzig typographer, but we spell it by now with a CZ. Tichold is actually programmed by the Leipzig company LaTeX, and it's a typesetting program which is able to turn Word texts or Google documents or other texts submitted to us into all the formats we need, mainly HTML, but also PDF and in the future also EPUB. Why is that important? Well, almost all conversion programs cannot work with Word documents. You need other typesetting instruments or programs such as InDesign. We don't want to use that because if we used InDesign, we would actually become something like a publishing house, right? Mm-hmm. So what we tried to do is, and this is what we invested our last DFG money in, is to have a half-automated conversion typesetting program, which works with our files in a way so after the typeset, there is only minimal work to do in order to bring everything in order. For example, working, you can still do something with the images and etc. Because LaTeX, which is the program most people use, does very strange things with images, puts it all in the end of a chapter and stuff like that. Yeah. So you have to actually find or even program LaTeX in a different way so you can use it for journal publishing. We use a free software called Open Journal System, but you have to do this typesetting yourself. And this is very often a problem if you want a unified look and other like true HTMLs and everything. So genuine HTMLs. So it's not that easy. So we invested in this program and we're quite happy with it, but it needs to be always looked after. It's not something, kind of you do it once and then it's okay. You have to look after it constantly as all IT solutions, they are not constant. You have to update it once in a while, and actually, but it helps us quite a lot, and then also it doesn't make it necessary. For example, what some open access journals do, they send all their articles somewhere abroad for typesetting. So we definitely didn't want to do that, although it's a very common practice with all journals. Yeah, and the legal aspect is also interesting, but I don't know whether we want to go into that.
No, I think, let me ask another question. So if listeners are interested in publishing with Apparatus, how should they go about it? Visiting the website, the journal, right?
That's absolutely the first thing to do. Yeah. Absolutely. It's very easy. You go to the website and you register. The URL is called apparatusjournal.net. And then you just go to log in, which is in the menu. And then it says, not a user, register with this site. And then you register with the site. And when you have an idea concerning either an article or a review of a book, for example, one of our many 4 review books, and not only books, but also DVDs and websites. That's on the, you see that on our website. It's like in a little box called 4 review. There you have different options, what you could choose, what you could write about. So this is an option, or you can submit an interview. You can also offer to us an audio clip or a video clip. All of these can go onto our Vimeo channel dedicated only to Apparatus publications or related materials. But it is, by the way, best before you submit a whole article to get in contact with one of our editors
or with me and just send an abstract and ask whether it might fit into a certain call for papers or themed issue or a little section we are preparing. That's always not a bad idea, actually, to do that beforehand. You don't have to, but it's always good to communicate what you want to do. And the abstract can be just a couple of sentences. It can be also in your native language, if it's from the region, and you will then get a reply normally pretty quickly.
Finally, Natasha, apart from the book we talked about, what are your plans for 2021 for the journal, for your research and teaching?
Teaching, I should start with that. I'm really always inspired by my students at the Freie Universität Berlin. We have two seminars right now, and one, interestingly, is called The Other Sex. Well, referring to Simone de Beauvoir's seminal book of 49. Mm-hmm. And we tried to combine films and theoretical texts. And I have to say, it was quite hard in the beginning because you had to master basically two canons, the theory and the film history. But now we are getting very, very good results. And I'm super happy that something like this is possible in this time of COVID-19, which is not easy at all for all of us, including me. I feel like I live in a digital bubble and I would like to break out of it. And I'm grateful for every physical and, I don't know, normal contact I have in my life. This is the teaching. And about the journal, we are planning to expand into book publication.
Oh, wow.
Yeah. Yes. Yeah, no, I think we have to because of so many interesting offers we received for topics not covered. So we will definitely go in this direction, and one even will be called Ghetto Films and Their Afterlife. And I think it will also have some authors from the Film University, Babelsberg. So that's very nice. And we also are building something we call the Apparatus Alliance, trying to test a consortial model for securing the financing of Apparatus. That means that different universities support the journal in a certain way and also receive benefits for this support. Mm-hmm. And yeah, personally, what I would like to research, if I had the time now, currently it's impossible. It's something I started when I was working actually in Czech archives, and it's called police poetics. Mm-hmm. And it's research on the interrelations between the secret police and underground artists in the late 40s and early 50s in Czechoslovakia. The circles I'm talking about, or the underground artists, were representatives of what they still called surrealism. So interestingly, it would reveal the surrealist techniques of the Secret Service themselves. And that would be quite an interesting, I think, parallel between these two very different groups and institutions.
Natasha, thank you so much for all the outstanding research work you're conducting, for your work as an editor of Apparatus, for your work as a pioneer for open access, and for all your friendliness. And thank you for the brilliant interview.
I'm blushing. Thank you for this. Thank you for your intelligent questions. That's the main thing. And your good heart.
This is the news chapter. I'll be talking to Markus Stiegelegger in a moment. Markus is a professor of television and film. He teaches film studies at the University of Mainz, the Universities of Regensburg and Klagenfurt, the Filmakademie Ludwigsburg, and the IPU Berlin. His doctoral thesis, which he completed in 1999, revolved around the topic of history, film, and myth, and in his habilitation, he deals with the seduction theory of film. In addition to his film studies work, which has resulted in numerous publications, Markus is also creatively active. He is a musician and works with video essays and is also a podcaster. We arranged to talk because Markus has just published a book, the Handbuch Filmgenre, with the subtitle Geschichte Ästhetik Theorie, which can be translated with Handbook Film Genre History Aesthetic Theory. Since the book is published in German, Markus and I also talk in German. In the news chapter, I will switch back to English. Hallo Markus, willkommen bei Film Studies Bling Bling.
Hallo Anna-Luise, ist meine große Freude.
Ist ganz meinerseits. Markus, was für ein Mammutbuch. 690 Seiten. Ich gebe ehrlich zu, ich habe es nicht von vorne bis zum Schluss durchgelesen, sondern sozusagen durchgesurft ein bisschen. 690 Seiten hat euer Handbuch Filmgenre. Wie kommt es, dass das Buch so wahnsinnig umfänglich geworden ist? Ist nicht schon alles über Genres gesagt worden?
Das Buch ist ja über 7 Jahre entstanden. Also ich war am Schluss selbst durchaus erschrocken, wie umfangreich es geworden ist. Aber es hat schon eine gewisse Logik, dass es so werden musste. Die Idee war ja, etwas zu schaffen, was es in dieser Form vor allem im deutschsprachigen Kontext nicht gab. Also ich habe in Genreseminaren als Filmwissenschaftler immer auf den Filmgenre-Reader von Barry Keith Grant zum Beispiel zurückgegriffen, also auf englischsprachige Literatur. Aber auch das ist nicht dasselbe. Also meine Idee war, einen Bedarf zu decken, der vor allem auch von Studierenden immer an mich herangetragen wurde, wo immer die Frage war, ja, gibt es denn ein Handbuch, wo man mal nachschlagen kann? Was ist Genre-Theorie? Was ist ein Filmgenre? Wie definieren sich bestimmte Metagenres oder Subgenres? Und das war im Grunde die Idee, diesen Bedarf zu decken.
Gib uns doch zum Einstieg mal erstmal einen Überblick über das gesamte Buch. Also wir wissen jetzt schon 690 Seiten. Wie hast du denn dieses Riesenbuch strukturiert? Also wie hast du es organisiert? Wie darf ich mir das vorstellen?
Also die Grundidee war, davon auszugehen, dass die Genre-Theorie eigentlich ein Genre-Diskurs ist. Also eine Vielstimmigkeit unterschiedlicher Perspektiven, auch wissenschaftlich natürlich, auf ein Phänomen, das sich ja zum Beispiel auch umgangssprachlich, also in alltäglichen Dialogen immer wieder zeigt oder was in der Filmproduktion eine gewisse Bedeutung hat. Und das eben für die Filmwissenschaft zu definieren war wichtig. Also ist der erste Bereich des Buches nach der Einleitung ein Begriffsabschnitt, wo man also Definitionen findet von Gattungen und Genre, von Formen und Funktionen, von Genrebenennung und so weiter. Der zweite Teil sind dann eben verschiedene theoretische Ansätze, die sich mit Performativität, Dramaturgie, Autorentheorie und Genre und so weiter beschäftigen oder bis hin zu Überschneidungen zu anderen Disziplinen oder Medien wie Videogames. Und dann haben wir historische und lokale Perspektiven. Da ist nämlich wichtig, wenn man sich zum Beispiel in anderen Ländern und Kontexten umsieht, gibt es ja ganz andere Definitionen, wie dort mit Genres umgegangen wird. In Japan zum Beispiel gibt es ganz andere Unterscheidungen, die dann entsprechend in einzelnen Kapiteln behandelt werden. Und der Schlussteil ist dann das, was man als den konservativen genretheoretischen Teil bezeichnen könnte. Also das sind Definitionen, Herleitungen und Geschichten einzelner etablierter Filmgenres. Warum ist das wichtig? Weil das ist ja das verfemte Essentialistische, was man ja eigentlich vermeidet mittlerweile in der Genre-Theorie. Das ist tatsächlich ein Handwerkszeug, mit dem man dann Variationen, Hybriditäten, Überschneidungen überhaupt nur besprechen kann. Also man braucht diese Grunddefinitionen und Herleitungen der klassischen Genres, um überhaupt neue Varianten und Ableitungen besprechen zu können.
Simon, ich hatte wirklich den Eindruck, dass das Buch auch so angelegt ist, dass man über die Einleitung dann auch wirklich sozusagen je nach dem, was man gerade bearbeitet, dann sich verschiedene Kapitel quasi wie so ein Menü zusammenstellen kann. Ist das so gedacht oder habe ich das völlig falsch verstanden und falsch gelesen, das Buch?
Das Buch ist ein Handbuch. Es ist nicht dazu gedacht, dass man es von vorne bis hinten liest, was man natürlich kann. Ich kenne jetzt niemanden, der das gemacht hat, bisher zumindest nicht, weil das ist ja noch nicht so lange raus. Aber es geht um Querverweise, es geht um Nachschlagefunktionen, es geht darum, dass man sich in dieser Vielzahl theoretischer Ansätze überhaupt orientieren kann. Und es gibt auch bewusst Überschneidungen zwischen den Kapiteln. Also ich habe das zusammen mit der Filmwissenschaftlerin Sophia Glasel aus München ja redigiert und wir haben das sehr stark auf Lesbarkeit, also auf Klarheit der Formulierung und auf die Querverweise hin bearbeitet und natürlich in Kooperation mit den Autorinnen und Autoren. Und das ist etwas, was, glaube ich, was man merkt. Also das war auch eine große Mühe über die Jahre jetzt, dass wir wirklich so ein Netzwerk eigentlich oder so ein Geflecht an Texten dadurch herstellen konnten.
Und die ganze Sprache erklärt sich eben auch, oder diese so große Zugänglichkeit, die ihr geschaffen habt, erklärt sich durch diesen Handbuchcharakter, dadurch, dass du sagst, die Motivation war so aus der Lehre heraus, den Studierenden was zu bieten. Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass ihr durchaus auch noch andere Zielgruppen im Auge habt und da was geboten wird. Also es geht ja schon auch ganz schön tief auch rein an manchen Stellen, wenn ich mir anschaue, wie du die Geschichte der Genre-Theorie zum Beispiel entwickelst. Also hat das trotzdem auch eine Rolle gespielt, anderen Zielgruppen auch noch was zu bieten?
Selbstverständlich. Also wenn man ein so aufwendig angelegtes Buch, das über so lange Zeit entsteht und so viel Lebens- und Energie auch quasi beansprucht, hat man natürlich nicht nur jetzt die Idee, ich möchte mal was für meine Seminare anbieten können. Es ist ein Buch, das natürlich für die Wissenschaft, für die Community, gerade die filmwissenschaftliche Community, gedacht ist, speziell auch mit diesem Fokus auf den narrativen Spielfilm. Denn das ist zum Beispiel etwas, was man hier als Zugeständnis natürlich machen musste. Es geht wirklich um den erzählenden Spielfilm international und nicht um andere Gattungen, andere Formate und so weiter. Also es gibt keine dokumentarischen Formate darin, keine Kurzformen und so weiter. Aber mit Blick darauf ist es, denke ich, ein Desiderat, das auch in der Wissenschaft eine Rolle spielen wird. Und gleichzeitig habe ich relativ viele Rückmeldungen von sogenannten interessierten Laien, also Leuten, die Filme sammeln, die sich privat und auch journalistisch mit Filmen beschäftigen, gerade aus dem Filmblogger-Bereich und so weiter, ist eine sehr positive Resonanz und immer wieder quasi die Betonung, endlich ist ein solches Buch überhaupt verfügbar. Und das freut mich extrem, muss ich sagen.
Voll. Lass uns mal ein bisschen über den Inhalt reden, auch wenn das so im News-Chapter natürlich viel, viel, viel zu kurz kommen muss. Ich habe schon erwähnt, als Einstieg sozusagen bietest du in der Einleitung eine Art Überblick an über die Geschichte der Genre-Theorie, wo erstmal deutlich wird, wie lang diese Theorieentwicklung überhaupt zurückgeht, wie viele Personen daran beteiligt waren. Und es zieht sich so doch relativ lang roter Faden durch diese Geschichte, nämlich eine pejorative Wertung, also eine Abwertung von Genres. Magst du uns davon ein bisschen erzählen und ab wann und warum sich eigentlich diese Wertung in der Filmwissenschaft dann doch geändert hat mittlerweile?
Zunächst muss man sagen, wie sind Genres entstanden? Aus ökonomischen Erwägungen heraus, dass eben Studios ihre Produktionsmechanismen optimieren wollten und dann eben auf bestimmte konventionalisierte Filmproduktionsweisen gesetzt haben, die halt ähnliche Filme, also verwandte Filme produziert haben. Und so hat man dann quasi die Möglichkeit gehabt, immer an selben Schauplätzen zu drehen oder nach bestimmten Mustern, die dem Publikum vertraut waren. Das ist dann etwas, was zum Beispiel von dem klassischen Autor Rudolf Arnheim als Konfektionskino abwertend bezeichnet wird, weil der natürlich die Argumentation hatte, Film als Kunst muss sich von der Konfektion, die für das Publikum gemacht wird, absetzen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Verständnis, warum Genre-Kino oft abgewertet wurde und wird. Das ändert sich dann zum Beispiel bereits in frühen Schriften von Lotte Eisner oder vor allem Sigrid Krakauer, die schon verstanden haben, dass auch das Genre-Kino eine ganz spezifische Form der Spiegelfunktion gesellschaftlicher Realitäten einnehmen kann. Und aus dieser filmsoziologischen Perspektive ist es dann plötzlich wichtiger geworden, auch Genre-Kino zu betrachten. Und ganz speziell historisch gesehen ist André Bazin natürlich im Kontext der Cahiers du Cinéma eine Schlüsselfigur, der wirklich bereits von einer Genre-Mythologie dann sprechen kann. Aber das ist filmhistorisch später schon, dass man überhaupt diese Entwicklungen vor sich hat. Denn das klassische Hollywood musste fast abgeschlossen sein, damit man im Grunde rückblickend sagen kann, das lässt sich theoretisieren. Und dann im Laufe der 60er und 70er Jahre haben wir natürlich Leute wie Robert Warshaw zum Beispiel, die dann quasi eigene genre-theoretische Pionierarbeit geleistet haben. Und in den 70er Jahren beginnt das ja auch in Deutschland mit zum Beispiel Roloff und Seslen, die dann eine Geschichte und Mythologie des populären Kinos entwarfen, was nichts anderes ist, als eine Geschichte des Genre-Kinos zu schreiben. Und so haben wir also wirklich aus verschiedenen Kontexten und verschiedenen, auch nationalen Kontexten eben diese Bemühungen. Und heute sind wir eben auf einer Position, die sagt, es gibt das reine Genre-Kino in der Form nicht mehr. Aber es gibt eben in Form von Transformationen, Modernisierungen, Hybriditäten gibt es ganz unterschiedliche Phänomene, die ganz eng verbunden sind mit dem klassischen Genre-Kino. und sich darüber verstehen lassen.
Und es sind eben diese verschiedenen Ansätze, die du vorstellst, wo dann eben dieser rote Faden sich durchzieht, wie sich irgendwann dieses Bild des Fui Baba und hier ist das Autorenkino und da ist das Genre-Kino langsam auflöst. Ne?
Ja.
Es gibt auch noch ein biologistisches Genre-Modell, das du vorstellst, Genre-Dispositiv-Ansatz nach Tom Ryle. Und letztendlich kommst du für das Buch, aber das wird dann auch später durchaus kritisch beäucht, habe ich das Gefühl, oder diskutiert. Also ihr seid da sozusagen nicht hermatisch in dem Ansatz, den ihr da entwerft. Aber das ist ein, du hast das Wort eben gerade benutzt, ist ein eben nicht essentialistischer, sondern anti-essentialistischer diskurstheoretischer Ansatz, den ihr gewählt habt.
Genau.
Jetzt, auch eine Menge Holz. Trotzdem versuch's mal vielleicht vor dem Hintergrund dieser verschiedenen Ansätze uns zu erläutern, was eben dieser Zugang bedeutet. Also was heißt essentialistisch und was heißt jetzt für euch anti-essentialistisch und diskurstheoretischer Ansatz?
Also essentialistischer Ansatz wäre, dass man im Grunde idealtypische Genremodelle voraussetzt und im Grunde nach diesen Mustern weiterhin sucht und nach diesen Mustern seine Forschung ausrichten würde. Das ist etwas, was man fast nicht mehr findet. Und das ist natürlich auch nicht den aktuellen Tendenzen angemessen, weil man natürlich heute sich fragen muss, ob nicht Phänomene, die eigentlich in einem Genre-Kontext ganz anders zuzuordnen wären. Ich möchte ein Beispiel bringen, wie Comic-Verfilmungen, die DC- und Marvel-Filme, wären ja so eine Mischform aus Fantasy- und Science-Fiction-Filmen. Das ist aber etwas, was mittlerweile vom Publikum zum Beispiel als eigenes Genre-Phänomen begriffen wird. Also man würde tatsächlich, wenn man mit Leuten spricht, das als Genre eher bezeichnet bekommen. Dann muss man sich fragen, aus einer analytisch-filmwissenschaftlichen Sicht, ist das akzeptabel? Also kann man damit arbeiten? Oder kann man das überhaupt ignorieren? Ne? Weil es ist ja auch wichtig, wenn ein Kino für das Publikum gemacht, die Rezeptionsebene darauf. Und genau das ist diese Vielschichtigkeit, vor der man als Herausforderung steht, wenn man sich mit Filmgenres beschäftigt. Und natürlich gibt es auch andere Ansätze wie die Autorentheorie, die auch quasi als klassische Theorie fast verabschiedet ist. Aber es ist kein Zweifel, dass es natürlich eine Autorenschaft im Genre-Kino auch geben kann. Also Regisseure wie Walter Hill oder Brian De Palma und so weiter, die auf eine ganz eigene Weise Genremuster variieren. Und um dem gerecht zu werden, ist dieser diskurstheoretische Ansatz quasi praktikabler heute. Und auch die Vielstimmigkeit, von der ich vorhin sprach, die muss sich nicht komplett entsprechen. Also tatsächlich sehe ich uns eben in diesem Geflecht von Theorien quasi immer auch an unterschiedlichen Stellen, die sich trotzdem berühren, ja, und die sich ergänzen können. Und so ist das Buch angelegt. Deswegen hat das auch diesen Umfang, weil also ich wollte dem schon gerecht werden und durch die Auswahl der Autorinnen und Autoren auch gerecht werden.
Apropos Autorinnen und Autoren, ne? Das sind ja 690 Seiten, die hast nicht du allein gefüllt, auch wenn du 7 Jahre dran gearbeitet hast, sondern es gab viele wunderbare Autorinnen und Autoren, die mitgewirkt haben. Es gibt also neben der Einleitung von dir noch ein Kapitel zum Kriegsfilm und dann noch 2 weitere Kapitel, wo ihr auch wirklich im Team miteinander gearbeitet habt. Abenteuerfilm und ein Kapitel zum erotischen und pornografischen Film. Da hast du zum Beispiel zusammengearbeitet mit Hans-Jürgen Wulff, Lioba Schlösser, Markus S. Kleiner und Sarah Reininghaus. Jetzt interessiert mich da wirklich mal ganz praktisch, wie habt ihr in diesen Dreierteams, also es sind nicht nur Kapitel mit Dreierteams, es sind auch sozusagen einzelne Autorinnen und Autoren, aber speziell jetzt in dieser Dreierkonstellation jeweils, wie habt ihr da die Kapitel, das Buchschreiben oder Kapitelschreiben organisiert?
Das war tatsächlich jeweils unterschiedlich. Es gab übrigens einen Call for Papers, der über die GFM lief zunächst, wo relativ viele interessante Vorschläge auch kamen und die meisten davon sind tatsächlich auch eingeflossen. Das war das eine. Und andererseits hatte ich auf jeden Fall bestimmte Autorinnen und Autoren im Blick, die ich gezielt angesprochen habe. Viele davon haben dann zugesagt, erfreulicherweise. Und es war für mich völlig klar, dass zum Beispiel Hermann Kaploff, der über das Melodram geschrieben hatte, auch das Melodram-Kapitel schreiben sollte. Also das waren so Wünsche, die ich dann zum Glück umsetzen konnte. Genauso war Wulff ein Autor, der zum Abenteuerfilm relativ viel gemacht hatte. Und ich wollte halt seine Perspektive auf den Abenteuerfilm unbedingt dabei haben. Er hat uns einen Text zur Verfügung gestellt und meinte, der wäre halt sehr stark veraltet, was der Fall war. Das war ein älterer Text. Und er hat uns die Möglichkeit gegeben, den zu aktualisieren und dann als Co-Autorin, Autor, in dem Fall Lioba Schlösser, ist eine Doktorandin von mir. Mit ihr zusammen haben wir diesen Text dann aktualisiert und so geglättet, dass er also funktioniert. Das war also die eine Methode. Das zweite war bei dem erotischen pornografischen Film. Sarah Reininghaus hat wirklich eigenständig den Teil zum erotischen Film gemacht. Also das hat sie als Autorin alleine gemacht, während ich mit Markus S. Kleiner wirklich zusammen da saß und wir haben gemeinsam den Text formuliert. Also wir haben den, also eine völlig andere Methode, nochmal wirklich dialogisch diesen Text uns gegenseitig dann diktiert und auch diskutiert währenddessen. Und das ist natürlich notwendig gewesen, weil es gerade im deutschsprachigen Diskurs immer noch relativ unpopulär ist, den pornografischen Film als ein eigenständiges Genre neben Gangsterfilm, Science-Fiction-Film und Melodram zu stellen zum Beispiel. Obwohl das natürlich international ganz anders schon wahrgenommen wird, Linda Williams und so weiter. Und genau dem wollten wir halt gerecht werden, dass wir auch da den spezifischen Diskurs abbilden können. Und ich denke, ja, ich hoffe, dass uns das ein bisschen gelungen ist.
Also ich finde, das fließt alles sehr schön ineinander. Deswegen fand ich das so interessant, wie ihr das organisiert habt. Also weil das ist ja doch auch immer überhaupt eine Herausgeberschaft von so einem großen Buch über so lange Zeit, Call for Paper etc. ist eine Herausforderung. Aber auch gemeinsam zu schreiben ist auch etwas, was nicht jede und jeder kann. Ne? Das ist ja durchaus auch was Besonderes. Also,
das ist eine Dynamik, eine psychologische, die man auch aushalten muss. Ne? Weil man sich auch immer wieder zurücknimmt und solche Dinge, das ist schon wichtig. Ja.
Hilft sicherlich auch, wenn man dann sich irgendwie gut kennt, wie so eine Doktorandin, wie Lioba Schlösser zum Beispiel, ja, oder die Kollegen einem bekannt sind, man sich von Konferenzen kennt. Das ist sozusagen nicht von null, sondern man weiß, man schwingt irgendwie ähnlich und das kann hilfreich sein. Das ist der Versuch, eine elegante Brücke zu bauen zu einem anderen Projekt von dir, über das ich reden möchte, nämlich Projektionen, Kinogespräche, den Podcast, den du jetzt schon seit Oktober 2019 mitbetreibst. Deshalb gemeinsam, also das ist eben auch ein gemeinsames Projekt, so wie diese Buchkapitel, du bist da nicht alleine. Und jemand wie Lioba Schlösser, also deine Doktorandin, war schon mal bei euch zu Gast. Das heißt, auch da sozusagen sieht man, du bist ein vernetzt denkender Mensch und hast es offenbar gerne, eben in Gespräche und in Diskussionen zu gehen mit den Menschen und arbeitest nicht nur so still an deinem Tischlein herum, du bist eben auch wahnsinnig kreativ. Und das merkt man eben auch eurem Podcast an, Projektionen, Kinogespräche. Mit wem bist du denn da so im Gespräch und welches Kino diskutiert ihr da eigentlich?
Ich muss sagen, ich bin ja Jahrgang 71 und dadurch ist für mich zum Beispiel so, manche Dinge sind gar nicht so naheliegend, mehr generationsbedingt einfach, während ich noch mit DVD und Blu-ray Bonusmaterial arbeite und solchen Dingen, war der Podcast irgendwie in den letzten 2-3 Jahren etwas, was so extrem bedeutend wurde. Deswegen reden wir ja jetzt hier auch erfreulicherweise. Was mir gar nicht so bewusst war. Sebastian Seidler ist deutlich jünger als ich und mit ihm zusammen habe ich das gegründet. Er kommt aus der Philosophie, war lange Zeit Redakteur und Filmkritiker, also richtig aktiver Filmkritiker. Und wir haben immer sehr, auch privat, sehr produktive Gespräche gehabt und haben dann gesagt, okay, man müsste eigentlich einen Dialog, Filmwissenschaft trifft Filmkritik und diskutiert auf einem verständlichen, aber relativ, also hoffentlich hohen Level, Film als Kunst gewissermaßen. Also das hat schon vielleicht einen leicht feuilletonistischen Touch, mit dem wir das machen. Und von daher ist es so, dass wir uns Themen heraussuchen, die so eine gewisse Herausforderung bieten. Das kann sehr spezielle Filmmacherinnen und Filmmacher sein. Wir haben ja mit Lioba Schlösser, die ja eine gendertheoretische Wissenschaftlerin ist, auch über Katherine Breyers Kino 2 Folgen lang diskutiert. Wir haben mit Sabrina Gärtner über ihr Buch über Jessica Hausner zum Beispiel gesprochen. Aber es gibt auch Themen. Also jetzt eine kommende Folge haben wir mit Rüdiger Suchsland, dem Journalisten und Filmkritiker, über Provokation zum Beispiel gesprochen. Also auch über Kulturtechniken und bestimmte filmische Ansätze, quasi Skandalisierung und so weiter. Also solche Dinge, da ging es dann um Dao Natascha, den Film, der bei der Berlinale so viel Aufsehen erregt hat. Also wir versuchen da relativ mutig vorzugehen von unseren Themen her, damit wir auch wirklich eine Diskussion führen können. Wir sind uns nicht immer da einer Meinung, aber kommen dann auf quasi Umwegen oft dann auch wieder auf einen ähnlichen Nenner. Und deswegen suchen wir uns quasi über den Dialog hinaus auch immer Gäste, mit denen wir das dann halt zusätzlich noch besprechen können. Und die dann auf Augenhöhe nicht interviewt werden, sondern wirklich mit uns diskutieren.
So das Prinzip des Fragestellens habt ihr euch ja auch auf die Fahne geschrieben, schon gleich zu Beginn in der Einleitungsfolge, auch euch gegenseitig ein bisschen zu provozieren. Und ich habe das Gefühl, also Sebastian und du, dass ihr solche auch kritische Fragen nicht außen vor lasst, also zum Beispiel Filmkritik, gibt es das überhaupt noch? Wie sieht es mit der Filmwissenschaft aus? Also es ist so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich hoffe, es ist nicht so, dass man irgendwann euren Podcast hören wird und sagen so, ach Gott, damals gab es noch einen Filmkritiker, damals gab es noch die Filmwissenschaftlerinnen und Filmwissenschaftler. Also ihr haltet da aber schon auch sehr an wirklich Kino ist Kino und an dem Prinzip auch fest, selbstbewusst.
Ja, das ist uns sehr wichtig, weil ich muss sagen, es ist ja so in den Post-Cinema-Studies-Ansätzen und so weiter, wird immer der Eindruck erweckt, als wäre das Kino bereits verabschiedet. Jetzt kam uns natürlich die Pandemie deutlich in die Quere und bestätigt indirekt solche Thesen wie zum Beispiel, ja, das Kino ist quasi von gestern, es ist museal und wir haben jetzt Streaming-Kultur und Streaming-Kultur ist eine ganz andere Wahrnehmung von Filmen und das stimmt ja übrigens auch. Also es ist so, dass Filme, die mittlerweile als Streaming starten, auch anders geguckt und anders wahrgenommen werden, wenn sie Teil eines Abos sind und man nicht gezielt dafür mehr bezahlt, nicht gezielt in die Stadt fährt oder geht und dort sich quasi in einen dunklen Raum setzen muss, das Dispositiv verändert sich ja völlig. Und wir versuchen schon, beidem irgendwie noch gerecht zu werden. Aber ich halte als Filmwissenschaftler schon an diesem Dispositiv Kino als Idealform der Filmwahrnehmung fest. Und wir laden ja auch manchmal Praktikerinnen und Praktiker ein. Also ich habe jetzt zum Beispiel, das kommt auch demnächst, ein Gespräch mit Andreas Marschall, einem deutschen Genre-Regisseur, geführt. Und da spielen solche Dinge eine große Rolle. Ja, also gerade dieses Unausweichliche, das man im Kinoraum hat, dass man dem Film nicht so leicht entkommt wie im Streaming, wo man einfach weiter skippt oder so.
Da könnte man jetzt eine eigene Folge zu machen oder wir haben es in unserem Vorgespräch besprochen. Eigentlich ist es so ein Thema, das ist echt virulent, jetzt auch gerade durch die Auswirkungen von Corona. Ich nehme an, in den nächsten Jahren wird das in der Filmwissenschaft wirklich noch an der einen oder anderen Stelle mal intensiver besprochen werden. Ne? Auch das Verständnis des eigenen Faches und ganz spannend. Ich will aber gerne nochmal über Podcasten reden. Ich finde es ganz wichtig, da nochmal ins Detail zu gehen. Welche Stimmen hört man? Du hast schon ein paar Autorinnen und Gäste, auch weibliche Gäste annonciert, die bei euch zu Gast waren. Im Dezember hatte ich nämlich in Filmstudies Bling Bling auch zwei Kollegen zu Gast, Daryl Lanivers und Neil Fox, die auch einen Podcast produzieren, sehr, sehr früh schon angefangen haben, The Cinematologists. Auch ein Podcast, den ich sehr, sehr bemerkenswert finde, gerade auch, weil denen es eben auch gelingt, mehr zu sein als nur so in Anführungszeichen zwei Buddies, die über Filme reden, was auch schon wieder ein Podcast-Subgenre darstellt, auch seine Berechtigung hat. Ich muss dir aber ehrlich sagen, viele Podcasts interessieren mich dann auch sehr schnell nicht mehr, weil ich da so außen vor gehalten werde und wie gesagt, nur zwei Typen, die miteinander über Filme quatschen, das können die ja auch in der Kneipe tun, da habe ich dann nicht so Interesse dran, dabei zu sitzen. Wie schafft ihr eben diese Vielfalt bei euch herzustellen? Die ist für euch ja auch sehr wichtig. Du hast schon ein paar Autorinnen genannt. Vielleicht gibt es aber auch das Format, das es selber auch forciert, Vielfältigkeit.
Also wir machen ja streng genommen ein Hauptformat und ein Nebenformat. Projektionen, Kinogespräche ist ja deswegen auch so benannt. Das war schon die Idee. Wie war das, wenn man aus dem Kino herauskommt und mit einem Freund dann quasi beginnt, auf einer tieferen Ebene über die Filme zu sprechen? Und das war so diese Grundidee. Aber klar, auch ich bin nicht interessiert an Fan-Talk, also an diesen Buddy-Gesprächen, die eben da geschlossen bleiben, sondern die Idee war immer, auch diesen kulturwissenschaftlich-geisteswissenschaftlichen Hintergrund, den Sebastian und ich auf unterschiedliche Weise einbringen, dass wir den mitdenken und dass wir da schon auch dem Publikum ein bisschen was im besten Sinne zumuten. Das wird auch weitgehend angenommen. Es gibt manchmal Leute, die sagen, das war ihnen jetzt zu anspruchsvoll oder zu abgehoben. Aber im Endeffekt ist es so, wir sind ja nicht elitär von unserem Anspruch, sondern das merkt man auch, weil wenn Begrifflichkeiten manchmal vorkommen, wir erklären die da, wir definieren die, damit man eine Chance hat, das zu verstehen, dem zu folgen. Gut, es wird trotzdem nicht jeden interessieren. Dann ist es so, dass wir uns bemühen, eben eine gewisse Ausgewogenheit bei den Gästen, die wir dazu einladen, dass wir verschiedene Perspektiven dazu bekommen, verschiedene disziplinäre Ansätze, also von Gender und Queer Theory bis hin zur konkreten Praxisperspektive, wie ich es ja schon erwähnte. Und daraus ergibt sich dann so etwas, was auch wächst, was zu Folge wachsen kann. Die zweite Variante, die wir machen, sind die Positionen. Das sind One-on-One-Gespräche. Und die haben eher den Charakter des Interviews. Also da ist es tatsächlich eher so, dass Sebastian oder ich uns Leute, die uns persönlich interessieren, befragen. Ich habe jetzt eine Folge, die ist ganz neu jetzt mit dem italienischen Filmhistoriker Eugenio Ercolani, der ein Buch über das italienische Genre-Kino der 60er und 70er Jahre geschrieben hat, Darkening the Italian Screen. Und dieser Mensch ist einfach eine unheimlich ergiebige Quelle an Insiderwissen, weil er kommt eben aus dieser Filmfamilie in Rom. Seine Mutter war Script Girl in den 70ern und so weiter. Also das sind Sachen, die sind unschätzbar. Also, und da hat das eher so einen Interviewcharakter. Das sind die beiden Varianten.
Und gibt es eine Podcast-Folge, die du speziell für NeuhörerInnen empfehlen möchtest? Vielleicht also für die Leute, die jetzt hier zuhören, dass sie mal reinhören können?
Aus dem letzten Jahr würde ich sagen, ist das einmal die Folge über David Cronenberg, die wir als Weihnachtsspecial gemacht haben, weil die unheimlich stark quasi auf den Punkt hingearbeitet wurde. Also wir haben uns, vor allem Sebastian hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Die klingt fast ein bisschen schon wie ein Radio-Feature mit quasi externen Stimmen, die dann dazukommen. Aber die ist, denke ich, sehr gut hörbar. Und da geht es um die neueren, die letzteren Filme von David Cronenberg, die man nicht so häufig diskutiert hört. Ja, es sind ja meistens die frühen. Wenn man was völlig anderes will, also ich denke mit der Sabrina Gärtner das Gespräch über Jessica Hausner, auch wenn deren Filme, also Little Joe, Hotel und Lourdes, die wir besprochen haben, gar nicht so populär sind. Ich glaube, also ich habe viele Leute gehört, die dieses Gespräch sich angehört haben und danach die Filme sich erst besorgt haben, weil sie es interessant genug fanden. Und das ehrt uns natürlich. Also das wären sicher Folgen, wo man die unterschiedlichen Perspektiven ganz gut mitbekommt.
Magst du uns auch einen Ausblick geben, was erwartet uns in Projektionen, Kinogesprächen 2021? Denkt ihr ganz weit, plant ihr ganz weit im Voraus oder navigiert ihr auf Sicht mit eurem Podcast?
Es gibt Themen, die uns immer wieder beschäftigen. Das sind solche Dinge wie Intensität, also solche Begriffe, die man durchaus auch kulturphilosophisch betrachten kann. Das sind Konzepte, wofür wir dann Beispiele suchen und die wir dann irgendwann zukünftig angehen werden. Und es gibt sehr konkrete Folgen, wo wir zum Beispiel wissen, wir sprechen eine bestimmte Person an. Jetzt haben wir den österreichischen Filmkritiker Christian Fuchs zum Beispiel, den ich auch seit Jahren schon kenne und verfolge, also was er so macht und seine Perspektive sehr interessant finde. Und mit dem machen wir jetzt eine Folge über Terrence Malick zum Beispiel und auch ein recht schwieriges Thema so in der Gesamtheit. Und die wird nächsten Monat zum Beispiel, oder nee, diesen Monat noch aufgenommen und kommt dann wahrscheinlich im Februar oder März. Die Folge über Provokation ist die nächste, die haben wir schon fertig. Also wir sind eigentlich schon auf Sicht, was die konkreten Folgen betrifft, und auf lange Sicht entwickelt sich das. Das ergibt sich meistens. Christopher Nolan ist ein weiteres Thema, was wir noch angehen wollen.
Sag mal, und an welchen Publikationen arbeitest du? Jetzt das nächste 690-Seiten-Buch oder was kommt als nächstes?
Also so ein großes Handbuch, das muss ich sagen, das war auch ein Albtraum. Und das ist ja auch etwas, was sich quasi von der Arbeit her, also man muss es machen wollen, das muss eine Besessenheit sein. Sonst ist das quasi, es lohnt sich ja nicht. Man kann gar nicht sagen, wie wenig Geld man für sowas bekommt. In der Tat, ja, ich publiziere relativ viel, weil ich das auch als eine Kommunikation begreife. Also ich veröffentliche etwas und sehe das als aber Angebot zum Dialog, muss ich sagen, und hoffe, dass Dinge zurückkommen. Manchmal ist das auch so. Und deswegen sind die meisten Sachen, die ich mache, auch durchaus kurz. Durchaus eine Form von Lang-Essays oder sowas zu bestimmten Themen, die ich wichtig finde. Es gibt jetzt eine Essay-Sammlung, die heißt Schwarz, die dunkle Seite der Popkultur, die im Martin-Schmitz-Verlag im Februar erscheint. Das ist meine langjährige Beschäftigung. Ich komme ja auch aus der Ethnologie und Kulturanthropologie. Und das ist eine Beschäftigung mit subkulturellen Phänomenen und Popkultur. Also das wird das nächste Buch sein im Februar. Und dann schreibe ich aktuell an einem filmwissenschaftlichen Buch beim Springer Verlag. Das heißt Film ist Verführung, Einführung in die Seduktionstheorie des Films. Das wurde vom Verlag an mich herangetragen, die Bitte, ob ich zu meinem Ansatz nicht ein eigenes Buch machen kann. Und es gibt ja das bei Berz und Fischer, meiner Habilitation, einer ritualen Verführung. Aber ich wollte das halt wirklich mit aktuellen Beispielen nochmal auf den Punkt bringen und dachte mir, wow, das ist eine gute Chance jetzt. Also das wird das nächste Buch sein.
Markus, das war's schon. Vielen Dank für das Gespräch.
Hat mich sehr gefreut. Danke.
Here is another piece of news. A new podcast produced at the Film University will start soon. The title is Dritte Klappe, Podcast für Film, Forschung und Wissenstransfer. The new podcast on film, research and knowledge transfer launches its first episode on Wednesday, the 27th of January. This podcast revolves around projects and innovations emerging from Film University, and talks about how these innovations can potentially change our everyday life. The podcast also involves around cooperation of the Film University with partners from the creative economy, other scientific disciplines, politics and civil society. This is the Dear Diary chapter. In the first episode of 2021, I would like to look back at my research activities so far in my project, The Cinematic Face of Cities. I started the project in December 2019, so I've been at work for a year and a month now, and most of that time was overshadowed by the COVID-19 pandemic. Looking back, I can say that there were three major highlights. The first highlight was the citizen science project I conducted on cinematic artifacts in Potsdam. This resulted in a very productive and lasting relationship with a group of citizens with whom I still have the privilege of working. A number of these citizens have now started their own project on filmmakers who lived in Großglienicke, which is a part of Potsdam, and I'm privileged to be allowed accompanying them on their new journey. So the roles have been reversed. I'm no longer the one inviting citizens to a research project, but the citizens have invited me to their project. That's how it should be. Another highlight was a contribution to a seminar I developed at the Aarhus University, which consisted of some kind of mini podcast. Together with Katrin Helen Bengesser, who I've never met in person, I created a seminar contribution to my research project. The result was a podcast with 5 episodes with transcripts, assessments, and more. This was an entirely new form of cinema for me, and I had great fun producing it. And the third highlight was the installation The Cinematic Face of the City of Potsdam, which I was allowed to curate and fill with content. Maybe you remember I told you about it in a previous episode. It was an installation that dealt with cinematic street names and could be experienced open air in front of the Film Museum in Potsdam from September to October 2020. It's interesting that both the seminar and the installation were not planned, but came about as emergency solutions against the backdrop of the pandemic. Nevertheless, they greatly enriched my project. But Corona also had a clear negative impact. For example, I could not continue collecting artifacts and had only partial or sometimes no access at all to archives, and I had to cancel the planned stays in Aarhus. All in all, this resulted in new waitings in the project that were not planned in this way. That's okay, I'm managing everything well without having a bad feeling about it. The work will differ somewhat from what was initially envisaged, but will not be the worse, I hope, for all that. It may even turn out that one or the other aspect gains in substance despite, or even because of, the new waitings. We'll see. What I have decided for this year is to reduce the frequency of this podcast. I need to concentrate on finishing some aspects, writing and making room for new things. So Film Studies Bling Bling will remain as it is, but the podcast will only come out every 2 months from now on, which doesn't mean that I won't still be tempted to do special episodes. I hope you will continue to be interested in Film Studies Bling Bling and use the podcast as a platform for your film studies work. If any of you would like to start your own special series in Film Studies Bling Bling, please write to me. I'm open to ideas. So in the spirit of openness, looking forward, and making room for something new, I wish you a great start into the new year 2021. That was Film Studies Bling Bling. Until next time.